Hallo Leute, heute habe ich ein Special für euch. Heute habe ich einen Frank da vom VDB, vom Verband der Büchsenmacher und Waffenfachhändler, glaube ich, heißt es. Ist eigentlich nicht unser Thema, aber das ist mittlerweile der Verband für alle Skisportbegeisterten, denn die letzte Waffenrechtsverschärfung kam nicht von Nancy Faeser. Dank der Aktion vom VDB, während die ganzen anderen Verbände nur zugeschaut hat, wie zum Beispiel mein Reservistenverband, der noch nicht einmal Stellungnahme dazu abgegeben hat. Aber dazu später mehr. Wir haben heute drei wichtige Themen. Was hast du für uns mitgebracht?
Erstmal hallo Stefan, servus, danke für die Einladung. Themen heute sind die Zona-App vom VDB, die Messerverbotszonen-App. Dann, glaube ich, wollen wir uns unterhalten über die Evaluierung des Waffenrechts.
Ganz wichtiges Thema. Wie schaut es aus? Gibt es eine Waffenrechtsverschärfung? Genau. Wie ist der aktuelle Stand? Ja. Wenn wir schon einen zweiten Vorstand vom VDB hier haben, also ganz von oben das Ganze mitkriegen.
Danke. Und sicherlich auch noch ein Thema, das mir persönlich am Herzen liegt und ich glaube, dich betrifft es auch ein bisschen, ist das Thema Reserve stärken. Es gibt ja ein Positionspapier von uns zum Thema waffenrechtliches Bedürfnis für beorderte Reservisten.
Wo ich sehr dafür bin. Also, das sind die Themen, die wir heute machen. Ich würde sagen, legen wir einfach los und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran.
Los geht's!
Leute, kommen wir zum ersten Thema und zwar, es wird etwas Neues geben vom VDB, eine App. Und diese App hat es in sich, denn es geht um Waffenverbotszonen. Frank, erklär uns doch mal bitte als erstes mal für die, so wie ich, die mit dem Thema eigentlich nichts zu tun haben, was ist eine Waffenverbotszone?
Also wir haben ja im Rahmen des Sicherheitspaketes unter der letzten Bundesinnenministerin Nancy Faeser erhebliche Einschränkungen bekommen, was das Mitführen von Messern aller Art betrifft. Also manche Messer sind ja komplett verboten worden, wie die Springmesser, sind jetzt verbotene Gegenstände und es ist natürlich auch der ganze Bereich des Mitführens des Messer, so wie wir es über Jahrzehnte eigentlich kannten, dass wir es in der Hosentasche haben, das ist so heute nicht mehr möglich. Zum einen, weil generell das Gesetz, also das Waffengesetz in Paragraph 42 Einschränkungen gebracht hat, aber auch, weil dass dieses Sicherheitspaket eben als Reaktion auf die Messergewalt, die wir in Deutschland ja unbeschritten haben und kriegen wir ja jeden Tag mit, was passiert auf den Straßen.
Weil, Leute, müsst ihr mal bedenken, es ist jetzt verboten, dass ich ein Messer dabei habe, es ist aber scheinbar nicht verboten, dass ich jemand damit absteche, weil wenn sie jemand schon mit absteche, dann wird er sich wahrscheinlich an so ein Verbot auch nicht halten. Und wie schnell das geht, dass man gegen sowas verstößt, habe ich jetzt selber erlebt. Am Bahnhof, ich habe keine Ahnung, er hat mir gerade erklärt, dass das eine Waffenverbotszone war und ich habe natürlich immer mein Schnapperlmesser mit dabei und hätte an so ein Thema überhaupt nie gedacht. Und damit man in Zukunft an sowas denkt, da habt ihr eine Lösung jetzt. Ja.
Ich zähle die Zonen auf dem Schirm. Ein Netz aus Angst, so kalt, so firm. Mein Messer, kleiner Freund aus alten Tagen, du schnittest Brot und Faden, nie Gefahr, nie Klagen. Ich geh durch meine Stadt, die Sonne lacht so schön. Doch auf der Karte kann ich sehen, ein roter Kreis, ein stilles Verbot. Da, wo ich früher sorglos ging, heut mahnt mich ein Schild mit seinem Gebot. Sonne zeigt mir, wo ich stehe, wo man mich duldet, wo nicht mehr.
Gut, also du läufst heute, wenn du dich im öffentlichen Raum gerade in der Stadt bewegst, hast du eine relativ gute Wahrscheinlichkeit, dass du in eine Messerverbotszone, Waffenverbotszone reinläufst.
Und wo gibt's denn die zum Beispiel?
Ja, an belebten öffentlichen Plätzen gerne. Dann haben wir.
Ist das zum Beispiel so Christkindlmarkt oder sowas?
Da können wir jetzt auf jeden Fall damit rechnen, jetzt in der Weihnachtssaison, dass viele Weihnachtsmärkte zur Waffenverbotszone oder Messerverbotszone werden. Temporär dann, also für die Zeit des Marktes. Diese Verbote sind auch nicht einheitlich geregelt. Also das kann im Prinzip jede Gemeinde oder Bundesland machen, wie es möchte. Also es sind unterschiedliche Gegenstände verboten. Zum Teil sind sie auch nur in bestimmten Zeiten gültig. Was weiß ich, von abends 8 bis in der Früh um 2 oder nur am Wochenende. Es ist also ein furchtbarer Flickenteppich, den niemand wirklich überschauen kann.
Und sowas gibt es wahrscheinlich ja nur in Deutschland.
In der Form, glaube ich, macht es niemand anders, nein.
Ja, es ist doch der absolute Wahnsinn. Wenn man sich das noch überlegt, ich brauche ja schon ein Lexikon, damit ich weiß, wo muss ich eigentlich in Zukunft oder was darf ich noch mitnehmen, was darf ich nicht mehr mitnehmen.
Ja, natürlich. Also betrifft natürlich auch den Personenfernverkehr, den Personennahverkehr. Überall gelten unterschiedliche Regelungen, muss man sich reintanken. Wahnsinnig kompliziert, vor allem für Leute, die viel unterwegs sind, ist es ein Problem. Die müssten ja eigentlich vorher im Internet immer Recherche machen, was darf ich wo. Deswegen haben wir eine App programmiert, die nennt sich Zonar. Und die beschäftigt sich mit den Themen Waffen, Messer, Verbotszonen und bildet die auf dem Handy ab. Sprich, gibt's für Android und Apple, kann man sich aufs Handy runterladen. Die App warnt dich dann, bevor du in die Waffenverbotszone reingehst, dass du jetzt eine Waffenverbotszone betrittst. Diese Waffenverbote sind ja für die Bürger in der Auswirkung völlig unterschiedlich. Bist du ein Normalbürger ohne waffenrechtliche Erlaubnis, ist es ärgerlich, du kriegst ein Ordnungsgeld und dein Messer ist weg. Für uns.
Das Messer ist auch weg.
Das Messer ist im Regelfall weg, ja.
Das wird eingezogen.
Es wird eingezogen, ob es wirklich überall so ist, ob man es irgendwann wiederkriegt, das kann ich dir nicht sagen. Aber erstmal ist es definitiv weg, ja.
Okay.
Für uns als Waffenbesitzer, und du bist ja auch einer, sind die Folgen aber ungleich schwerwiegender. Denn wir haben ja dann, nachdem es eine Regelung vom Waffengesetz ist, einen Verstoß gegen das Waffengesetz, eine Ordnungswidrigkeit. Und das ist im Regelfall verbunden mit dem Verlust der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit.
Also angenommen, München, glaube ich, Hauptbahnhof wird so eine Waffenverbotszone sein.
Können wir davon ausgehen, ja.
Und ich gehe jetzt da durch und habe halt nur mein Schnapperlmesser dabei, wie immer.
Ja.
Und dann erwischt mich jemand dabei, dann muss ich meine Waffen quasi abgeben, wenn man so sagt.
Das kann dir blühen, ja. Und nachdem wir für unsere Fördermitglieder, die ja mit Massenwaffenbesitzer sind, haben wir gesagt, wir programmieren diese App, ganz einfach, um sicherzustellen, dass die Waffenbesitzer eben nicht in diese Gefahr bekommen. Das ist der Hintergrund.
Also kann ich euch nur empfehlen, Fördermitglied zu werden, egal ob es Waffenbesitzer seid, Messerbesitzer, haben wir ja alle mittlerweile, weil es ist der einzige Verband, der sich wirklich dagegen gestemmt hat mit der Briefaktion damals. Wie viele Briefe gingen da an die Politiker? Waren es 90 oder 100.000?
Ja, es war eine sehr große Menge. Ja.
Also das muss man sich mal vorstellen, da haben Lastwagen mit den Briefen dorthin gekommen und war mit Sicherheit ein Grund, warum es nicht so schlimm kam, wie am Anfang befürchtet.
Ja, der Erfolg hatte mehrere Väter garantiert. Da waren mehrere Faktoren dafür verantwortlich, aber das war einer davon mit Sicherheit. Ja.
Und vor allem haben wir mal zeigen können, dass wir uns das nicht gefallen lassen, was da von oben so daherkommt.
Das stimmt.
Genau, die App, wo kriegt ihr denn diese App?
Also die App gibt es in zwei Varianten. Einmal als Webversion, also du kannst das Ganze mal auf dem Rechner runterladen.
Also ich könnte quasi mal vorher eingeben, mal fahre nach Hamburg.
Genau.
Und dann sagt man die App dort und dort und dort, pass auf, da ist eine Waffenverbotszone.
Quasi in Form der Erstellung eines Reiseplans könntest du schauen, auf meinem Weg, ich will jetzt da und dahin, gibt's da Messerverbotszonen, kannst du auf deinem normalen Computer, auf deinem Tablet nachschauen. Mhm. Musst da nichts installieren. Aber wir haben natürlich auch eine Variante fürs Handy, weil da macht's dann richtig Sinn, sowohl für Android als auch für Apple. Die wird dann, ich weiß nicht, wann das Video kommt, aber im November noch verfügbar sein zum Download, sodass sich die jeder auf sein Handy runterladen kann. Kostet auch nichts.
Und kostet auch nichts, Freunde. Also gerade für die Waffenbesitzer unter euch, es geht hier um unsere Lieblinge, weil wenn sie die erwischen, bist du Depp. Aber mal angenommen, ich muss jetzt nach München, ich möchte aber trotzdem, ich muss mein Messer mitnehmen, weil irgendwas zu tun ist. Geh Bushcraften oder was auch immer. Kann ich das dann wie eine Waffe dann irgendwie in einen Koffer verschließen oder sowas? Reicht es dann?
Also, jetzt wird es sehr komplex, ist eine gute Frage, aber sie ist komplex zu beantworten. Zum einen haben wir in Paragraph 42 verschiedene Ausnahmetatbestände drin. Die jetzt aufzulisten, würde das Video komplett sprengen. Der letzte Auffangtatbestand ist quasi der allgemein anerkannte Zweck. Also wenn du jetzt natürlich als Handwerker unterwegs bist oder als Koch oder was auch immer, das heißt, du kannst einen vernünftigen Grund vorbringen, warum du das Messer dabei hast, dann bist du raus, das ist okay. Hast du den nicht, so wie es du gesagt hast, ich bin halt unterwegs und habe mein Messer dabei, aber Grund habe ich eigentlich keinen dafür, außer dass ich
sage... Tausend Gründe.
Ja, aber eben keine, der dem Paragraph 42 entspricht. Dann musst du einfach dafür sorgen, dass du es nicht führst. Und führen ist beim Messer relativ ähnlich geregelt wie das Führen einer Waffe. Bei der Waffe sind es ja drei Handgriffe.
Genau, drei Handgriffe.
Und beim Messer ist es sehr ähnlich. Das heißt, das Messer muss in eine Tasche, am besten mit einem doppelten Zipper, und da machst du ein Schloss oder ein Kabelbinder dran, dann ist es nicht zugriffsbereit und dann kannst du auch durch eine Messerverbotszone gehen.
Also wie mit der normalen, echten Waffe quasi von der Grundprinzip her.
Genau.
Ähnlich.
Genau.
Wahnsinn.
Also es muss sicher sein, dass du transportierst und nicht führst.
Okay. Also die Waffenbesitzer kennen dieses Spielchen ja. Für alle anderen, da wisst ihr mal, was wir im Waffengesetz so immer mitmachen. Mit diesen Feinheiten, dass du da eine Kabelbinder rummachen musst oder ein Geschloss, dass du mindestens 3 Handgriffe brauchst, bis du an die Waffe kommst. Das hat sich mal irgendein schlauer Kerl ausgedacht.
Richtig.
Gut. Also kostenlos Download, wenn es verfügbar ist, Link ist unter dem Video, könnt ihr es euch dann downloaden. Es ist auch der Link drin zum VDB, wer gern Fördermitglied werden möchte und sich gegen das Waffenrecht stemmt. Das ist der Verband, die am meisten dagegen tun.
Das ist immer eine gute Idee, danke dafür.
Genau. Gehen wir dann zum nächsten Thema. Wenn wir schon mal einen Profi da haben, wie sieht es denn aus? Stehen uns irgendwelche Waffenrechtsverschärfungen wieder ins Haus?
Also wenn wir jetzt das Thema unter dem neuen Bundesinnenminister, dass wir die Evaluierung des Waffenrechts, dass die jetzt langsam Form annimmt, da gibt es auch einen Fahrplan vom zuständigen Fachreferat KM5 im Bundesinnenministerium. Und das hat jetzt angefangen in der Form, dass das KM5, und das ist wirklich eine einmalige Geschichte, das hat man bisher noch nicht, alle Verbände angefragt hat, wo der Schuh drückt. Wo sieht jeder Verband ein Problem
im Waffenrecht? Also das Innenministerium hat bei euch gefragt, wie ihr gerne das Waffenrecht umsetzen würdet.
Ja, nicht nur bei uns, sondern bei allen Verbänden. Also
bei alle Verbände.
Alle Verbände, ja. Also okay. Jagdverbände, Schießsport. Also es sind auch Verbände dabei, die würde man jetzt so gar nicht da vermuten, unter anderem der Segelverband oder Bootsverband, okay, weil die diese Notsignalgeber haben.
Genau, die Signalpistole haben die ja dabei.
Ja.
Das unterliegt ja am Waffenrecht.
Genau. Also die hat das Bundesinnenministerium alle abgefragt. Der Termin dazu war, ich glaube, der 6. Oktober war die Frist. Da hätten sie gern von jedem Verband eine Stellungnahme mit 5 Punkten. Und die 5 Punkte, also wo der Schuh am meisten drückt, bitte aus dem jeweiligen Fachbereich des Verbandes. Also, dass sich jeder auf sein Beritt konzentriert. Klar, da hat er die Expertise und da hat er die Ahnung. Und da sind jetzt über 62 oder 65 Stellungnahmen zusammengekommen.
Okay. Also das heißt, die haben einmal zuerst die gefragt, die sich mit dem Thema auskennen und haben nicht ein Gesetz gemacht und dann erst gefragt, wie wir es sonst kennen.
Völlig neuer Ansatz.
Ich bin gerade beeindruckt. Ob es was bringt, werden wir sehen, aber zumindest die Idee finde ich schon mal klasse.
Ja.
Weil jetzt wissen die, wenn bei 10 Verbände der gleiche Schuh drückt, dass das Thema am meisten drückt.
Genau. Also wir haben uns die Stellungnahmen, die öffentlich verfügbar sind, die haben uns runtergeladen, haben es uns angeschaut. Es gibt sehr viele Überschneidungen, jetzt Jagdsport und andere. Einer der Punkte war zum Beispiel, dass wir endlich wieder eine vernünftige polizeiliche Kriminalstatistik brauchen, die eine klare Aussage trifft, wenn bei einer Straftat eine Waffe verwendet wird, war die illegale oder legale Herkunft. Das ist ein Punkt, den findest du relativ oft. Und ansonsten haben wir als VDB jetzt natürlich überwiegend Handelsthemen gespielt. Klar, das war der Auftrag vom Innenministerium. Und die Sportler und die Jäger haben sich halt um ihren Bereich gekümmert. Mhm. Und jetzt sind wir gespannt, wie geht der Prozess weiter? Das Innenministerium entwickelt jetzt aus diesen vielen Stellungnahmen, die haben natürlich jetzt viel zum Auswerten. Soweit ich weiß, haben sie aber dafür auch zusätzliches Personal bekommen. Und die werten jetzt diese Stellungnahmen aus und entwickeln dann aus den Stellungnahmen einen Fragenkatalog. Wie der genau ausschaut, weiß ich nicht. Das kommt erst, das wird noch in dem Jahr passieren. Und den bekommen dann alle Verbände zugeschickt, diesen Fragenkatalog, beantworten diese Fragen. Und dann kommt es zur Auswertung und die Ergebnisse werden dann wahrscheinlich Ende März werden die präsentiert. Mhm. Das ist dann die Grundlage für die Evaluierung, sprich dann wird identifiziert, wo hakt es beim Waffenrecht, wo sind die Probleme, was müssen wir ändern, was müssen wir adressieren. Und das Ergebnis dazu sollten wir bis zur Mitte des nächsten Jahres sehen. Also der Prozess dauert nicht so furchtbar lang, das ist übersichtlich.
Das heißt, es könnte theoretisch sein, dass es sogar erleichtert bei manchen Sachen, nicht verschlimmbessert wird wie sonst immer.
Das wäre sehr wünschenswert und außerdem dringend notwendig, wie du weißt.
Fragst du mir nicht erzählen.
Wir sind ja jetzt nicht nur wir als Betroffene, jetzt als Schützen oder als Jäger oder als Handel. Die Behörden trifft es ja genauso. Also dieses Gesetz ist halt nicht mehr handhabbar. Auch für den Polizisten vor Ort ist es schwer handhabbar. Das muss man ganz klar so sagen. Und wir brauchen da deutliche Entbürokratisierung und Verschlankung.
Ja, da bin ich immer gespannt. Also vielleicht gibt es sogar mal gute Nachrichten, Leute. Es wäre ja mal was Neues. Haben wir schon seit 20 Jahren nicht mehr gehabt oder länger.
Das stimmt.
Genau. Sehr schön, freut mich. Und dann geht es zum dritten Punkt, die Reservisten. Ihr wisst ja, ich bin selber freiwilliger Reservedienstleistender, wie es so schön heißt. Auch wenn ich momentan nicht sehr aktiv bin, weil ich halt einfach hier komplett eingespannt bin. Aber die hätte da eine gute Idee, wie man das Reservisten eventuell mit Waffenrecht kombinieren könnte.
Genau. Ist jetzt auch nicht mehr ganz frisch die Forderung, aber ich bin auch Reservist, allerdings Beorderter in der Heimatschutzkompanie und da auch mitverantwortlich für die Schießausbildung. Und da ist eben aufgefallen, gerade bei der Grundausbildung für Ungediente.
Also wer das nicht weiß, du kannst quasi, wenn du jetzt kein Reservist bist, noch nie bei der Bundeswehr war, dann kannst du dir über den Reservistenverband die Ausbildung mitmachen. Ich war da selber schon als Ausbilder mit dabei für Panzerfaust damals. Hochinteressant, die lernen richtig cool und die machen das meistens am Wochenende und einmal, ich glaube, eine Woche im Jahr ist das immer oder zwei Wochen, wo man sich da mal Urlaub nimmt und eben hier dann zum Reservisten ausgebildet wird und danach dann auch die grüne Uniform tragen darf.
Muss ich dich leider berichtigen. Das ist eine Möglichkeit. Die Verbandsausbildung, die gab's. Es gibt aber auch tatsächlich die Ausbildung für Ungediente direkt bei der Bundeswehr. Hat der Verband nichts damit zu tun. Macht nur die Bundeswehr. Das ist dann eine ganze Schießwoche tatsächlich. Also wir sind dann von Montag bis Freitag auf dem Schießstand und trainieren eben SAK. Und da siehst du eben den Unterschied zwischen denjenigen, die kommen und im Prinzip nur im Simulator im AGSHP geschossen haben. Und ich frage das bei solchen Gruppen immer vorher ab, wer hat denn eine WBK, also wer ist Jäger oder Sportschütze? Und dann siehst du eben, dass die Jäger tendenziell mit der Langwaffe sehr gut zurechtkommen, mit der Kurzwaffe ein bisschen ihre Defizite haben. Bei den Sportschützen ist es oft andersrum, die sind mit der Kurzwaffe sehr gut, beim Gewehr auf lange Distanzen sind Defizite da, aber diese beiden Gruppen erzielen einen viel schnelleren Ausbildungserfolg und liefern viel schneller ab als diejenigen, die noch nie geschossen haben. Klar, weil die fünf Elemente der Schießtechnik, die sitzen halt einfach.
Ja. Vor allem, wenn du dort als Leitender oder als dahinter stehst, als Aufsicht, ist mir das zehnmal lieber, wenn jemand hat mit der WBK, weil der weiß ich, der kennt alle Grundregeln, der kennt alle Sicherheitsregeln, der beachtet das, weil der hat das schon intus und das haben halt andere natürlich nicht. Genau. Da muss dann dementsprechend mehr aufpassen. Genau.
Und aus der Praxis abgeleitet habe ich dann die Forderung entwickelt, dass ich sage, dann lasst uns doch der beorderten Reserve, also diejenigen, die vom MAD sowieso schon komplett durchleuchtet werden und überprüft sind, lasst uns denen ein Grundbedürfnis analog zum Sportschützen geben, sprich zwei Kurzwaffen, drei halbautomatische Langwaffen.
Oh, das wäre natürlich, ich überlege jetzt gerade, weil das wäre für viele eine Idee zu sagen, okay, dann wäre ich beorderter Reservist, weil dann brauchen wir die ganzen Waffensachkunde. Max, das sowieso bei der Bundeswehr in die Richtung. Eine ähnliche.
Ich sag gleich noch was dazu, aber machen wir weiter.
Ja. Und das finde ich natürlich, das wäre natürlich hochinteressant für die Leute raus, wenn ihr sagt, dann mache ich es über die Bundeswehr mein Bedürfnis.
Genau. Also es geht wirklich nur ums Bedürfnis. Ganz einfach, weil ich es unserem Land auch nicht zu schwer machen will. Also wenn der Graben zu breit wird und der Sprung zu groß wird, dann wird es immer schwierig, das weißt du. Und deswegen sage ich, die Aufbewahrung der Waffen, die Sachkunde und das Mindestalter, das lassen wir alles unverändert.
Ja, aber das könnte ja so wie die Waffensachkunde, das könnte ja, wenn der kommt zur Schießausbilderwoche, dann mache ich das halt noch mit.
Das kann man mitmachen,
glaube ich. Das ist ja nicht mehr so viel Unterschied, ist ja dann nicht mehr. Das sind nur die privaten Sachen. Und wenn der dann vielleicht sogar schneller als 12 Monate ein Bedürfnis kriegt oder dann vielleicht schon nach 2-3 Monaten, wenn er dementsprechend beordert ist, wäre natürlich ein Argument zu sagen, hey, dann wäre ich vielleicht beordert und sparen wir den ganzen mit Verband etc.
Also es geht nur um das Bedürfnis, wie du sagst, um Verband, dass eben dieser Status beorderter Reservist, der muss eben ausreichen, um das Bedürfnis zu bekommen. Und Sachkunde, da gibt es ja auch viele Überschneidungen, das weißt du ja, Wach- und Sicherungsausbildung, Notwehrrecht ist sowohl in der Sachkunde als auch in der Ausbildung zum Sicherungssoldaten, zum Wach- und Sicherungssoldaten erhalten. Ja, das war unsere Forderung und ich glaube, das würde, wo der Minister jetzt sagt, wir brauchen 200.000 Reservisten, die will er ja erreichen. Ich glaube, aktuell stehen wir so bei 65.000 Beorderten ungefähr. Wäre es natürlich auch nochmal ein Incentive, dass man sagt, man geht zur Reserve, weil es ja irgendwo auch Anerkennung ist.
Das wäre voll. Also das muss ich sagen, da wüsste ich einige, die dann sagen, okay, dann lasse ich mich beordern und mache halt über den Weg oder mein Bedürfnis und kann ja parallel dann immer nur in der Ära Skisport oder in irgendwas anderes gehen. Das ist ja dann kein Problem, dass ich das dann, wenn ich mal kein Beorderter bin, dann weiterführen darf.
Das müsste ja sowieso sein. Also in dem Augenblick, wo du nicht mehr beordert bist, müsstest du halt in einem zu definierenden Zeitraum in einen skisportlichen Verband eintreten. Genau. Das wäre dann natürlich optimalerweise der VDRBW, der Verband der Reservisten der Bundeswehr, in der RAG, in eine Reservistenarbeitsgemeinschaft Skisport. Und da wäre dann dein Bedürfnis quasi wieder aufgefangen. Es wird absolut Sinn machen, weil wir uns in der Ausbildung, in der Reserve, wir haben ja nur einen sehr begrenzten Zeitraum, die Leute immer da, das weißt du ja. Und ich weiß es von meiner Einheit, wir gehen relativ häufig schießen, ganz einfach, weil wir für uns identifiziert haben, dass eben das sichere Beherrschen der Handfeuerwaffen, das ist einfach, das muss sitzen bei einem Soldaten, gerade ja. Wo wir uns im Bereich des Objektschutzes bewegen, das muss einfach passen.
Du bist ja unter Stress noch dazu.
Genau.
Und da muss alles, also ich habe selber mal gemerkt, ich war mal 4 Monate nicht beim Schießen und dann habe ich einfach gemerkt, ich hab ein, zwei Dinge wieder braucht, bis ich wieder alles so intus gehabt habe, was sonst von selbstständig abläuft.
Genau.
Und deswegen, also das kann ich nur empfehlen, weil die könnten ja dann auch, das wäre der zweite Vorteil, dieser beordnete Reservist, kann ja dann zwischendrin in der normalen, bei irgendeiner RAG mitschießen und vertieft so seine Kenntnisse.
Absolut.
Also ich finde die Idee richtig gut und ich denke mal, das würde der Bundeswehr einige tausend Reservisten bringen.
Ja, und vor allem würde für uns in der Reservearbeit würde Ausbildungszeit frei werden für andere Themen,
genau.
Stichwort Drohnen. Du weißt, da haben wir viel zu tun und aufzuholen.
Ja, ich war bei der ersten Reservistenausbildung Drohnen mit dabei als Drohnenpilot.
Okay.
Das war, wenn du mal deine Drohne so fliegst, das ist schon gleich ganz was anderes, wo du selber nicht schaust, sondern du hast einen Spotter, der die Drohne verfolgt und du hast nur deinen kleinen Bildschirm. Okay. Aber es war hochinteressant. Wir haben dann quasi so andere Teams, die wo so Scharfschützen oder Beobachter waren im Wald und die mussten wir dann aufklären mit normalen Drohnen und Das hat tatsächlich funktioniert, hätte ich nie gedacht. Also gegen eine Drohne hast du kaum eine Chance.
Genau, also da müssen wir nachsteuern in der Bundeswehr, da mal richtig was zu tun.
Mhm. Cool, also die Forderung schließe ich mich sofort an. Gut, jetzt habe ich schon meine Waffen, aber ansonsten würde ich mir das echt überlegen, vielleicht das mich zu beordern lassen.
Prima.
Wenn es nicht den 95er gab.
Muss vielleicht noch dazu sagen, die jetzt nicht bundeswehraffin sind, was 95
ist. 95 ist die Grunduntersuchung, die du leider bei den Reservisten, das ist der nächste Punkt, warum es nicht mehr machen wird, die wo du regelmäßig machen musst. Nicht alle 3 Jahre wie bei den Soldaten, sondern eigentlich bei jeder Ausbildung musst du die wieder machen. Das ist so ein Punkt, warum viele bei uns wieder aufgehört haben, weil die gesagt haben, wenn ich da einmal durchfalle, dann darf ich auch hier zum Beispiel nicht mehr zum DFAG schießen etc. gehen.
Ja, das ist richtig.
Das sind so Sachen, wo ich sage, das muss auch noch geändert werden. Aber wenn die Sachen geändert werden, dann wäre es hochinteressant.
Gut.
Super. Hat mich gefreut, dass du da warst. Der zweite Vorstand vom VDB. Wie gesagt, links ist unten auch zur App und zum VDB. Werd's Fördermitglied, weil die deren wirklich was, dass es vielleicht in Zukunft sogar eine Erleichterung des Waffenrechts gibt. Und es waren die einzigen, wirklich die einzigen, die sich gegen Nancy Faeser damals massiv gestellt haben. Ihr wisst, ich habe dazu Videos gemacht. Also kann ich nur unterstützen, bin selber Mitglied.
Danke, Stefan.
Alles klar, hat mich gefreut, dass du da bist, Frank.
Mich auch.
Fährt euch.